Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Mein Name ist Esther Stroh, ich bin Moviepilot-Redakteurin und darüber hinaus ein ausgemachter Herr-der-Ringe-Fan. Und so will ich mich heute mit euch ein bisschen vorfreudemäßig in die zweite Staffel schon mal stürzen, die Amazon Prime vorbereitet zur großen Fantasy-Serie Die Ringe der Macht. Und ich habe mir einen allzu willigen Mittelerde-Mitreisenden hier eingeladen in den Podcast, um diese Vorschau zu bestreiten und sage Hallo Mario.
Ja, hallo Esther. Abenteuer müssen geteilt werden, genau, wie wir gelernt haben.
Genau, und das wollen wir heute tun und deshalb sage ich ab ins Streamgestöber. Mario, wir haben diesen Podcast an einem Zeitpunkt gewählt, der ein bisschen seltsam ist eigentlich, weil nächste Woche startet House of the Dragon, die neue Game of Thrones Serie in die zweite Staffel. Und das ist jetzt nicht kratzbürstig gemeint, dass wir sagen, wir machen jetzt einen Herr-der-Ringe-Podcast, sondern wir freuen uns einfach auf beide Sachen. Und weil euch dann zum Game of Thrones Spin-off auch ein paar Einzelpodcasts erwarten, dachten wir, wir geben euch auch schon mal ein bisschen Vorfreude für Mittelerde mit, was ja auch nicht mehr fern ist. Denn weißt du es aus dem Kopf, wann startet die zweite Staffel bei Amazon?
29. August.
Sehr richtig. Das ist ein Freitag, gar nicht mehr so weit. Jetzt ist es ja schon fast 2 Jahre her, dass wir warten mussten. Die erste Staffel kam im September 2022.
Genau, ja. Damals parallel zu House of the Dragon.
Genau, und jetzt haben sie sich zumindest wahrscheinlich nicht abgesprochen, aber so doch gelegt, dass sie sich nicht überschneiden. Also ja. House of the Dragon endet irgendwann Anfang August und dann kommt Herr der Ringe Ende August zurück.
HBO hat es trotzdem ein bisschen kratzbürstig gemacht, indem sie den Trailer nur wenige Stunden oder Minuten nach dem Trailer für House of the Dragon Staffel 2 veröffentlicht haben.
Also die Konkurrenz bleibt schon ein bisschen bestehen. Aber
obwohl es eigentlich ganz andere Serien sind.
Genau, man kann sich auf beide anders freuen, finde ich auch. Wollen uns auf jeden Fall darauf vorbereiten. Es gibt schon so viele Infos, dass wir sagten, wir müssten die eigentlich mal bündeln vorher, um wir uns jetzt vorbereitet dann in Mittelerde, nach Mittelerde zurückbegeben zu können. Wollen über unsere Vorfreude sprechen, über unsere Skepsis natürlich auch ein bisschen. Die Showrunner sind weiterhin Patrick McKay und John D. Payne. Weiterhin ist die Serie auf 5 Staffeln ausgelegt und weiterhin ist es Amazons teuerste Serie aller Zeiten, die sie je produziert haben. Und uns erwarten wieder 8 Episoden, das vielleicht so gebündelt am Anfang. Und bevor wir dann euch jetzt ein bisschen mehr Details vielleicht auch vorstellen, vielleicht noch eine kurze, gerne Aufforderung, das uns zu folgen, uns zu schreiben, was ihr so denkt zur Herr der Ringe-Serie. Abonniert uns, bewertet uns. Und bevor wir es loslegen, noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV. Plus. Denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So Mario, wir haben heute viel vor. Wir wollen erstmal ein bisschen kurz auf die erste Staffel zurückblicken, um rauszufinden, es ist jetzt 2 Jahre her, was war nochmal passiert? Wer ist dann nochmal rumgelaufen? Was müssen wir uns in Erinnerung rufen, um dann bestens vorbereitet in Staffel 2 zu gehen? Danach will ich mit dir so ein bisschen auch über die offiziell bekannt gegebenen Sachen reden, also Besetzung, wer kommt neu dazu, wer wurde ausgetauscht, was wurde jetzt tatsächlich zur Handlung schon offiziell bestätigt von Staffel 2 und ganz am Ende begeben wir uns auch noch so ein bisschen ins Gerüchte- und Theorien-Territorium, um zu sagen, was erhoffen wir uns, was wurde vielleicht angekündigt und wollen wir das sehen oder auch nicht. Und ich glaube, damit sind wir dann unsere Stunde gut bedient, wenn wir euch nach Mittelerde entführen. Wenn du zurückdenkst an die Herr-der-Ringe-Serie, die Ringe der Macht, die 2022 im Herbst kam, wie ist so dein Eindruck jetzt nach zwei Jahre später? War das eine gute Serie für dich? Freust du dich auf die Rückkehr? Ist es eher verblasst in Erinnerung oder doch noch recht präsent?
Ich habe das damals relativ eng verfolgt und hatte mich auch in dem Jahr davor sehr intensiv vorbereitet, indem ich nochmal alles von Tolkien gelesen hatte, also zumindest die Ringtrilogie und Silmarillion und sowas. Deswegen war ich sehr im Thema drin, habe das sehr gerne verfolgt damals und sehr gerne geguckt. Ich fand den Auftakt von J.A. Bayona, war ja der von der Regie her gemacht, den fand ich tatsächlich extrem stark. Danach wurde es so eine Mixed Bag für mich. Vor allen Dingen die Folgen, die dann nicht Charlotte Brandström gemacht hat, die ja zum Glück zurückkommt jetzt. Und zwar sogar 4 von 8 Folgen.
Da scheinen sie gemerkt zu haben, ihre Folgen sind auch gut angekommen. Das waren die Schlachtenfolgen, wenn man euch erinnert, ja.
Ja, aber auch die nach der Schlachtenfolge, genau. Eigentlich noch besser fand. Keine perfekte Serie, hier und da ein bisschen clunky. Man merkt dann auch vielleicht so ein ganz klein bisschen, dass man sich da ein bisschen zu viel vorgenommen hat und da ganz viel Exposition immer mal droppen musste und das dann vielleicht nicht ganz so elegant gemacht wurde. Ja. Aber ich finde immer noch, Morpheus Clark ist ein absoluter Superstar.
Ja.
Und ich freue mich auf Staffel 2, weil in Staffel 2 entscheidet sich bei Serien ja oft, okay, landet die Serie und ganz oft ist die zweite dann ja die beste.
Wenn sie den richtigen Weg einschlägt, das werden wir dann rausfinden.
Genau. Game of Thrones, wir denken an Breaking Bad.
Dexter.
Also was.
Genau. Also mir geht's da ganz ähnlich wie dir. Ich bin ja ein riesen Herr-der-Ringe-Fan, hatte auch vorher alles nochmal gelesen und dann wühlt man sich natürlich da rein, freut sich über jedes Detail, was vielleicht fallen gelassen wird. Und die Prolog-Umschreibung finde ich ganz gut von dir. Bei mir ist jetzt auch so, ich dachte, die erste Staffel ist der Prolog, den haben wir jetzt gesehen, jetzt sind wir vorbereitet und jetzt kann's richtig losgehen. Insofern hoffe ich mir sehr viel von Staffel 2. Aber für die da von euch da draußen, die vielleicht nicht mehr alles ganz so in Erinnerung haben, die vielleicht nicht ganz so im Tolkien-Verse drin sind, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was ist überhaupt passiert in Staffel 1? An welche Figuren und Handlungsstränge müssten wir uns erinnern, um völlig vorbereitet auch in Staffel 2 zu gehen? Und natürlich an dieser Stelle, wenn ihr es noch nicht geahnt habt, Spoiler folgen zu Staffel 1. Wenn ihr die erste Staffel noch nicht gesehen habt, dann geht sie gucken und hört danach diesen Podcast. Denn ab hier wird es jetzt schonungslos alles gesagt, was passiert ist von Folge 1 bis 8 der ersten Staffel Die Ringe der Macht.
Okay, Mario. Ich versuche mich relativ kurz zu fassen.
Versuch mal.
Aber wir starten im zweiten Zeitalter von Tolkiens großer Mittelerde-Geschichtsschreibung. Das ist tausende Jahre vor Frodo etc. Und das zweite Zeitalter begann damit, dass der dunkle Herrscher Morgoth besiegt wurde. Der Boss von Sauron, wenn man so will. Der noch viel, viel schlimmer ist eigentlich. Aber in der Herr der Ringe dann eigentlich nicht mehr wirklich
nur vorkommt. Als Name immer wieder gedroppt wird. Das war das alte Böse, was kommt jetzt als Neues, genau.
Genau. Und es gibt eine, die dem Frieden nicht so ganz über den Weg traut. Und das ist die Elbenkriegerin Galadriel, die noch nicht die weise Zauberin ist, sondern hier immer noch gut mit dem Schwert und als Generälin unterwegs ist. Ihr Bruder wurde von Sauron getötet, dem großen Hexenmeister von Morgoth. Was übrigens in den Büchern ja ein musikalisches Magie-Battle ist. Deswegen so in den Köpfen der Leute ist das schon die kommende Musical-Episode oder irgendwie so ein Rap-Battle oder was auch immer. Und das nervt aber den Elbenkönig Gil-galad irgendwann so sehr, dass er Galadriel sozusagen wegbefördern möchte.
In die unsterblichen Lande.
Von Valinor. Woraus sie nur so halb Bock hat und sie überlegt sich das dann auf dem Weg mit dem Schiff dann auch noch ein bisschen anders. Auf dem Weg trifft sie dann auf hoher See einen Menschen namens Halbrand, der ein Aragorn-artiger, widerwilliger König ist. Lassen wir das erstmal so stehen. aus den Southlands. Und gemeinsam machen sie sich auf nach Númenor.
Das ist auch völlig natürlich, dass man auf dem Meer, so auf dem Floß, dann jemand trifft. Die Südländer sind da unterwegs. Nehmt mich doch mit, kommt ein Seemonster. Ach, neue Weggefährten.
Zufällig ein König. Who would have thunk? Genau. Gemeinsam kommen sie dann nach Númenor. Das ist sozusagen ein paradiesisches Inselkönigreich, das die Elben den Menschen mal vermacht haben. Zumindest denen, die sich damals mit gegen Morgoth gestellt hatten. Dort überzeugen sie Königin Miriel davon, sich dem Kampf gegen die Orks in den Southlands anzuschließen irgendwann. Gleichzeitig kommt ein Komet auf die Erde, der einen mysteriösen Fremden beinhaltet. Und dieser Fremde wird von zwei Haarfußdamen aufgelesen, Nori und Poppy. Und Haarfüße sind so Proto-Hobbits, die noch nomadisch unterwegs sind. Und die peppeln den auf, nehmen den mit auf ihre lange Reise, werden dabei von so ein paar Kultistinnen verfolgt und man fragt sich, wer ist dieser Fremde eigentlich? Der hat Zauberkräfte. Ist es Sauron? Ist es Gandalf? Ist es einer der blauen Zauberer? Ich würde sagen, ja.
Reden wir später drüber.
Oder ich hoffe es zumindest.
Auf jeden Fall ist es ein sehr mächtiges Wesen, das erstmal sprechen lernen muss und noch nicht so richtig weiß, wie es
genau,
in die Welt passt.
Genau, ein Valar oder Ainur oder einer von den großen Ishtar vielleicht.
Ja.
Es könnte sein. Wissen wir noch nicht.
Gut, also wir haben die Galadriel und Halbrand-Storyline, wir haben die Haarfüße und den Fremden. Wen
genau.
gibt's noch?
Gleichzeitig lässt Gil-galad den Schmied Celebrimbor an einem magischen Projekt arbeiten, um den Verfall des Elbentums aufzuhalten. Weil die magischen Elbenbäume, die fangen so ein bisschen zu verrotten an. Und dafür arbeitet Elrond dann im Auftrag Gil-galads mit seinem Zwergenfreund Prinz Durin zusammen, die beste
Bromance
in diesem Film. Ihr dachtet schon, Legolas und Gimli wären adorable. Nein, das hier ist fast noch besser. Aber der muss noch seinen Vater davon überzeugen, dass er das magische Metall Mithril mit den Elben teilen darf.
Was am Ende der ersten Staffel leider nicht so gut gelingt bisher.
Genau, und das ist auch ein kontroverser Punkt, ob das wirklich, weil es ist ja nicht Tolkien Lore, dass Mithril irgendwas gegen magische Dunkelheit
Elben tun kann,
machen kann.
Ja,
deswegen, manche glauben, das ist auch noch eine falsche Fährte, dass diese ganze Prophezeiung auch von der bösen Seite gesät ist und dass die Elben hier eigentlich auf jemanden reinfallen.
Ja.
Könnte immer noch sein. So, am Ende gibt es einen großen Showdown zwischen den Menschen der Southlands und den Orks unter Adar. Das ist der... Ein Uruk, ein Altelbe, der damals zu den Urelben gehörte, die zu Orks pervertiert wurden. Das ist ja so ein bisschen die Origin-Story, die immer ein bisschen anders ist.
Es klingt kompliziert, genau. Könnt euch merken, ein Moriondor-Elb, also ein verdorbener Elb, wenn man so will.
Genau, und der ist hier der Ork-Daddy, der aber auch sich gegen Sauron eigentlich gestellt hat, weil der nicht so pro Ork war in seinem Quest. Und mit Hilfe der Armee aus Numenor und Halbrand können die Orks bezwungen werden. Aber dann wird ein altes Zauberschwert da wie ein Autoschlüssel im Berg benutzt. und rubbel die Katz sind die Southlands auf einmal Mordor.
Weil der Vulkan ausbricht.
Genau, Mount Doom. Und in Eregion hilft Halbrand später noch Celebrimbor, dem Schmieden, beim Herstellen von drei Zauberringen. Aber oh mein Gott, oder oh mein Elo Eluvitar, Halbrand ist Sauron, to be continued.
Und bisher weiß es nur Galadriel und Elrond vielleicht, weil er da noch so eine Schriftrolle im Fluss gefunden hat.
Genau. So, Halbrand war natürlich ein Originalcharakter, der uns hier auch natürlich twistmäßig
nach und nach
Licht
enthüllt wurde,
führen
genau.
sollte. Es gab viele Hinweise darauf. Seine erste Line in der Serie war ja auch, Looks can be deceiving.
Mhm.
Und man weiß ja, in den Filmen ist Sauron immer nur so dieser Badass
Rüstungsgeneral, Bösewicht, ja.
Aber in Tolkien ist er natürlich auch der schönste von allen und
da wissen wir, was uns jetzt vielleicht erwartet in Staffel 2.
Also was. Deswegen dachten viele auch schon, Anatar kommt gar nicht vor, der Lord of Gifts, aber
genau.
Staffel 2 soll uns eines Besseren belehren.
Genau, schöne Überleitung, Mario, dann sind wir jetzt bei Staffel 2 angekommen. Wir hoffen, ihr erinnert euch mit deiner wunderbaren Zusammenfassung daran, was jetzt alles passiert ist. Ich würde einfach mal, weil ich das ganz interessant fand, die offizielle Synopse, die von Amazon ausgegeben wurde, zur zweiten Staffel vorlesen. Da sind ein paar interessante Formulierungen drin.
Ich spitze die Ohren wie ein Elb.
Spitze deine elbischen Ohren. In der zweiten Staffel von Die Ringe der Macht ist Sauron zurückgekehrt. Von Galadriel vertrieben, ohne Armee und ohne Verbündete, muss sich der aufstrebende dunkle Herrscher nun auf seine eigene Gerissenheit verlassen, um seine Kräfte wieder zu erlangen und die Erschaffung der Ringe der Macht zu beaufsichtigen, die es ihm ermöglichen werden, alle Völker von Mittelerde in seinen finsteren Willen zu binden. Die neue Staffel baut auf den visuellen Ansprüchen und den epischen Worldbuilding der ersten Staffel auf und wird selbst die beliebtesten und verletzlichsten Charaktere mit der steigenden Flut der aufkommenden Dunkelheit mitreißen. Dabei werden sie alle vor die Herausforderung gestellt, ihren Platz in einer Welt zu finden, die zunehmend am Rande des Unheils steht. Elfen, also das ist ja eine Formulierung hier, Amazon, Zwerge, Orks und Menschen, Zauberer und Haarfüße. Während Freundschaften auf die Probe gestellt werden und Königreiche zu zerbrechen beginnen, müssen die Mächte des Guten immer mutiger darum kämpfen, das zu bewahren, was ihnen wichtig ist.
Ich, ganz ehrlich gesagt, ich habe auch ganz große Schwierigkeiten, Elbent zu sagen,
ja,
weil ich das auch alles immer nur auf Englisch geguckt habe und deswegen sind es für mich Elves und Elfen halt.
Aber eigentlich, genau, wir versuchen es offiziell bei den Elben zu halten.
Elben.
Und wie immer ist diese Handlungsbeschreibung wunderbar schwammig, dass man alles hineininterpretieren kann und weiß, da kommt was Großes, aber
große
so richtig...
Große Herausforderungen kommen auf sie genau. zu, ist immer die beste Beschreibung für eine neue Season.
Aber es sind auch so ein paar Formulierungen drin, da gehe ich gleich vielleicht später noch drauf ein, wo ich denke, da wird schon was angedeutet, was noch kommt. Ich finde es aber generell auch interessant, dass im Vorfeld natürlich die Kreativen, gerade so Regisseurinnen wie Charlotte Brandström, schon Andeutungen gemacht haben, so wie die zweite Staffel wird auf jeden Fall dreckiger und härter und düsterer. Also ganz viel so in die Richtung von, wenn euch die erste Staffel zu zahm war, dann freut euch jetzt mal auf die zweite. Ich weiß nicht, ob es eine Reaktion ist auf die Reaktion auf die erste Staffel, die ja recht kontrovers aufgenommen wurde. Glaubst du, dass die Macher da gesagt haben, wir müssen da noch ein bisschen was tun?
Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht mit der Story, die sich ja in eine finstere Richtung entwickelt, automatisch so kommt, dass es ein bisschen rabiater werden muss. Auf der anderen Seite denkt man natürlich an den größeren Erfolg von House of the Dragon, was zumindest den Buzz angeht, dass man vielleicht da ein bisschen dran anschließen möchte. Fände ich aber gar nicht so klug, weil ich finde eigentlich, dass sich dieses zarte Fantasy-Blümchen, ne, wo es eher darum geht, Sachen poetisch auszudrücken und wo so kleine Sachen wie ein Elb, der zart zu einem Baum spricht, eher zur Natur der Sache gehören, als jetzt irgendwie irgendwelche blutigen Twists wie House of the Dragon und der Game of Thrones Welt. Fände ich besser, wenn man sich damit eher etabliert und sich ein bisschen abgrenzt.
Der diesen Tonfall beibehält von wir wollen nicht die nächste düstere Game of Thrones Serie sein, sondern wir sind ganz Tolkien verschrieben.
Ja, sanfte Küsschen auf die Stirn-Fantasy.
In dem Zusammenhang fand ich aber trotzdem auch noch spannend, dass der Darsteller des Arondir, also Ismael Cruz Cordova, der hat im Vorfeld gesagt, Staffel 1 war über Helden, Staffel 2 dreht sich um Bösewichte. Also wir haben jetzt natürlich die Fokusverschiebung, wir hatten im ersten Teil die ganzen Helden, die uns vorgestellt wurden und wir haben uns rätselnd gefragt, wer ist denn nun Sauron? Jetzt wissen wir es. Und damit wurde auch schon sehr früh zu Staffel 2 versprochen, dass wir jetzt einen starken Fokus auf Sauron kriegen. Also ich nehme mal an, der wird jetzt als Hauptfigur durch Mittelerde laufen und wir werden ihn wie eine richtige Figur verfolgen, wie wir es vorher mit Galadriel und Nori und all den anderen gemacht haben. Es gab da auch schon irgendwelche Walter-White-Vergleiche, wo ich dachte, okay, glauben Sie wirklich, dass Sie uns Sauron als Bösewicht verkaufen können, der in Staffel 1 zumindest so angelegt war? Es hätte er ja auch in eine andere Richtung sich zur Ruhe setzen können?
Ja, ich finde das interessant, weil das auch so ein bisschen die Annahme entzaubert, dass Tolkien nur böse und gut in Schwarz-Weiß schreibt. Und das hat er ja gar nicht gemacht.
Nee.
Das war ja immer schon komplexer. Morgoth, würde ich sagen, war eher so evil-evil oder so chaotic good vielleicht sogar auf dem D&D-Alignment-Chart, dass man sagen könnte, okay, der war das reine Böse.
Ja.
Sauron war aber immer so ein bisschen lawful good, so dass er so, nee, ich mach doch was Gutes hier für euch. Na klar.
Das hat in der ersten Staffel auch betont, er will Ordnung nach Mittelerde bringen.
Ordnung,
ne?
Recht und Ordnung nach Mittelerde bringen.
Ist Ordnung was Gutes oder nicht?
Und wenn man
nicht?
Sich an die Regeln hält, dann hast du doch überhaupt nichts zu befürchten. Und das ist natürlich irgendwie überspitzt und so. Und das halten dann manche auch für zu postmodern, weil, oh, jetzt sind die Orks auf einmal auch gut. Und das ist nicht in ihrer Natur, sondern es ist, weil sie, so, aber ja, damit hat Tolkien selbst halt auch immer gehadert, ne?
Ja.
Der wusste halt auch nicht ganz, wie er diesen Seelenkonflikt mit den Orks auflösen soll, die ja auf Elben basieren. Und dann haben sie ja auch das, was bei ihm die Seele ist. Und dann können die auch nicht von Grund auf böse sein. Und das hat er, da hat er gehadert mit, worüber auch er in so Briefen geschrieben hat. Aber das wurde er, das hat er nie selber aufgelöst, das Problem. Und dass die Serie sich damit beschäftigt, finde ich zumindest interessant, ist die Frage, wie erfolgreich sie es am Ende machen.
Ja, aber finde ich auf jeden Fall gerade durch die Einführung von Adar ja auch schon spannend, der als Schattierung des Bösen jetzt irgendwie existiert zwischen Sauron und dem Guten. Weil, wenn man sich in ihn reinversetzt, natürlich, ich glaube, der Herr Schauspieler hat da vor kurzem auch so eine nette Aussage gemacht, oder nett in Anführungszeichen, eigentlich will Adar doch nur den Genozid seiner Kinder verhindern. Die Orks müssen doch auch irgendwo leben. Was machen wir denn jetzt mit denen? Und klar sind sie blutrünstig und kämpferisch und alles, aber finde ich schön, da halt so eine Ebene reinzubringen, über die man vielleicht vorher noch nicht so viel nachgedacht hat.
Ja, da haben wir ja leider einen sehr guten Darsteller aus Staffel 1 und eins der Highlight aus Staffel 1 leider verloren.
Das stimmt,
verloren.
Joseph Maul.
Genau, der Onkel Benjen aus Game of Thrones auch war.
Auch schon eine Gestalt, die nicht mehr ganz menschlich war dann an dieser Stelle.
Ja, aber der war auch ein Originalcharakter natürlich für Staffel 1, aber eins der Highlight da. Das war, glaube ich, auch Konsens relativ.
Ich denke auch. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass der Nachfolger Sam Hazeldine jetzt seine Rolle auch gut macht, weil die Rolle an sich ja schon spannend ist. Und wenn er da sich auch voll reingibt, habe ich Hoffnung, dass das was wird. Aber ja, ich war auch erst sehr traurig, als es hieß, okay, der Darsteller Staffel 1 kehrt nicht zurück.
Glaubst du, sie werden adressieren, dass sein Gesicht jetzt leicht anders aussieht, weil er ja auch in Flammen so ein bisschen wahrscheinlich im Vulkan aufgegangen ist? Und dann könnten sie sagen, oh,
er hat jetzt noch mehr Namen.
Eure Erscheinung hat sich leicht gestaltwandelt.
Nee, ich glaube, ich habe auch von vorher von den Kreativen schon eine Aussage gelesen, dass der Übergang eigentlich fließend sein wird. Also, dass das ja sowieso alles unter der Maske versteckt ist und gar nicht so auffallen wird. Ich habe jetzt die ersten Bilder gesehen und es ist schon auffällig, dass es ein anderer Darsteller ist.
Ja, schon. Aber ich finde es auch besser, wenn sie es nicht
adressieren. Ja, das muss jetzt nicht angesprochen werden, glaube ich auch nicht. Ich würde noch kurz bleiben bei ein paar Sachen, die ich im Vorfeld gelesen habe, die sozusagen irgendwie offiziell schon bestätigt sind, weil halt die offiziellen Serienschöpfer zum Beispiel gesagt haben. Zum Beispiel erwartet uns eine große Schlacht in Staffel 2. Das steht schon fest, die über 2 Folgen andauern wird. Vielleicht auch so ein bisschen als Reaktion auf Staffel 1, wo die Schlachtenfolge tatsächlich die Massen auf einmal begeistert hat, wo viele vorher gesagt haben, sie sind noch nicht so reingekommen, haben dann manche bei Folge 6 gesagt, ja, das ist es jetzt. Unabhängig davon, wie man dazu steht, finde ich es spannend, dass da jetzt schon gesagt wird, da kommt eine große Schlacht auf euch zu. Und viele vermuten, es wird der Fall von Eregion sein, also der Elbenstadt, wo die große Schmiede stand, wo schon die ersten 3 Ringe jetzt geschmiedet wurden. Ist das was, worauf du dich freust, oder sind sowas wie Kampfgetümmel eher nebensächlich für dich denn?
Ganz ehrlich, bei Game of Thrones waren auch die Schlachtenfolgen schon immer die langweiligsten für mich. Und ich fand es so ironisch, dass die ganzen so Fans am Anfang der ersten Staffel meinen, oh, das ist hier alles so oberflächlich, das ist gar nicht echtes Tolkien und Herr der Ringe und so. Und dann ist die Schlachtenszene, wo irgendwie all die Subtilität irgendwie nicht vorhanden ist, auf einmal die beliebteste und die, wo sie sagen, ja, okay, doch ganz gut.
Okay, also bei dir ist nicht das Highlight, auf das du dich freust.
Nein, aber da passieren natürlich interessante Dinge und ich glaube, das müsste auch mit einem Plotpunkt enden, wo die meisten wissen, was dann passiert. Und dann wird es auch mit Numenor wieder in Verbindung gebracht. Da muss ja auch noch einiges passieren. Das ist schon, da bin ich schon gespannt drauf. Aber
was ich außerdem interessant fand, war, dass die Galadriel-Darstellerin im Vorfeld gesagt hatte, es wird wieder viele Wendungen und Twists geben, wo man eigentlich dachte, ist jetzt nicht schon alles aufgelöst nach Staffel 1, nach was da so verschleiert angedeutet wurde. Und sie sprach von vielen neuen Bösewichten. Ist das jetzt das, was uns vorher schon versprochen wurde, dass Staffel 2 die Staffel der Bösewichte ist, dass wir jetzt jeden Charakter vielleicht im neuen Licht sehen müssen, dass er ein potenzieller Bösewicht ist? Oder kriegen wir jetzt wirklich auf einmal ganz viele böse Figuren, die neu dazukommen? Da bin ich noch unschlüssig, was ich damit anfangen soll mit dieser Aussage.
Naja, sie brauchen ja zum Beispiel auch einige Menschenkönige noch, die dann durch die Ringe korrumpiert werden.
Ja, ja.
Vielleicht halten sie die noch unter Verschluss, weil von denen, so von Menschenköniginnen, die ja die neuen Ringe haben müssen irgendwann, haben wir ja noch nicht so viel mitbekommen.
Oder wir haben sie schon getroffen und wissen noch nicht, dass es die potenziellen zukünftigen Könige sind. Ich bin immer noch so ein bisschen bei der Theo-Theorie, dass er vielleicht einer der Ringgeister wird. Mal gucken.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
Außerdem gibt es schon ein offizielles Bild, was rausgegeben wurde von Durin dem Dritten, also Durin Prinz, Durins Vater, wo er einen Ring in den Fingern hält, wo ich denke, okay, du bist gone, mein Lieber.
Ja, es gibt auch eine zweite Szene, wo, die man so interpretieren könnte aus dem Trailer, wo ein anderer Zwergenkönig auch da zum Treffen kommt, wo sie sich da auf der Brücke treffen und vielleicht werden da die Zwergenringe verteilt, wer weiß.
Wer weiß. 7 gibt es ja immerhin, da müssen ein paar Stämme zusammenkommen, glaube ich.
Aber war das nicht so, dass die Ringe gar nicht so viel mit den Zwergen gemacht haben?
Die waren ja vorher schon recht gierig und ich glaube, das verstärkt dann einfach ihre Charakterzüge noch etwas ins Unangenehmere.
Oder vielleicht machen sie das anders, weil den Zwergen hat Tolkien selbst ja, also zumindest am Anfang seiner Mythologie hat er die ja so ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Ja, auf jeden Fall. Die wurden erst nachher richtig so zu Charakteren, mit denen man sich vielleicht auch identifizieren kann.
Im Schöpfungsmythos sind die auch gar nicht vom Schöpfergott gemacht, sondern von einem Unterling vom Schöpfergott.
Genau, der gesagt hat, ich mache hier mein eigenes Ding mit so. Und dann hat er die zu früh aufgeweckt und sagte, nein, meine waren zuerst dran, jetzt leg die nochmal schlafen.
Aule, leg deinen Hammer weg.
Okay, aber das führt uns vielleicht ein Stück weit zu weit weg. Wie stehst denn du dazu, dass jetzt Staffel 2 nicht länger in Neuseeland gedreht wurde, sondern in Großbritannien? Hast du Angst, dass da landschaftlich sich das sehr verändern wird?
Naja, die großen Schauplätze, die jetzt nochmal wichtig werden, die Schmiede zum Beispiel, das war ja alles ein Set. Nach draußen gehen wir ja wahrscheinlich mehr in der Zauberer-Storyline, die ja eh die ganze Zeit auf einem Roadtrip waren. Und die müssen ja jetzt Richtung
eine neue Landschaft
in den Osten.
Genau.
Und da haben sie dann, glaube ich, viel so in der englischen Landschaft rumgedreht. Hm. Da würde ich mir nicht so viel Sorgen machen.
Ich habe nur gerade die erste Staffel nochmal gesehen und dachte, gerade so bin in Südlanden-Szenen, also außerhalb von Mordor dann, standen sie viel vor malerischen Kulissen und Bergketten rum, wo ich dachte, wenn ich jetzt da jetzt nur so einen englischen Hügel habe, weiß ich nicht, ob ich das noch so im Kopf als eine Landschaft zusammenbringe.
Ja, England hat ja auch Berge, aber vielleicht haben sie ja noch ein bisschen was gedreht.
Nur so die Opening-Shots meinst du?
Zumindest so ein paar Establishing-Shots, ja.
Mal gucken. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie sie das kitten, ohne dass es hoffentlich auffällt. Mal schauen. Du hast gerade den Trailer schon ein bisschen erwähnt. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, was uns da schon gezeigt wurde. Das fand ich nämlich sehr interessant. Also wir haben sowohl einen Teaser-Trailer, der einfach das erste Videomaterial ist, was wir gekriegt haben. Und dann haben wir ein Making-of-Video, heißt A Look Inside, wenn ihr den mal bei YouTube oder so suchen wollt. Da sind auch noch interessante Szenen drin. Hattest du einen ersten Eindruck zum Trailer? Würdest du sagen, der hat dich heiß gemacht auf Staffel 2 oder?
Also wie alle anderen im Fandom habe ich auch so ein bisschen gekichert über die schlechte Perücke von.
Das Erste, was man in Erinnerung hat, wahrscheinlich ist der blonde Sauron, oder?
Genau, da waren sie wahrscheinlich auch ein bisschen unter Druck, weil der schöne Sauron, ne, in seiner Fair Form, wie es heißt, da haben wir eigentlich gedacht, so okay, Halbrand ist ja schon der sexy Sauron, wie wir ihn hatten. Aber nein, das ist noch der Drei-Tage-Bart-Sauron. Und jetzt bekommen wir den schönen Elben-Sauron auch noch mit seinen blonden Haaren und einer mittelguten Perücke, was sich da natürlich sehr gut mit diesem alten Meme verbinden ließ, wo sich die Herr-der-Ringe-Schauspieler selbst interviewen und der eine so, when will you wear wig?
Kennst du das? Ja, das kann ich. Stimmt.
Können wir in die Shownotes packen.
Jetzt können wir es beobachten. Jetzt wird er eine Perücke tragen. Ja, ich muss auch sagen, meine erste Reaktion war, ich will Halbrand im Aragorn-Look zurück.
Das sagen auch wirklich alle so. Das ist nicht der Schönheitsstandard der heutigen Zeit, wo kernige Männer mit Bart, ne, genau, eher angesagt sind.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch einfach schon eine Vorausdeutung auf Kommendes. Ein Artikel, ich glaube von Empire war es, hat auch schon richtig niedergeschrieben, wir kriegen jetzt die Halbrand-Figur, also Sauron, in der sich als Annatar bei den Elben mit dieser Identität einschleicht.
Ja, es gibt ja auch im Trailer diese Szene zu sehen, wo er fast schon so leuchtend aus irgendeinem Tor oder aus da in die Schmiede hineintritt und Celebrimbor ganz hin und weg ist.
Der Starter ins Licht. Andererseits, am Ende des Teasers haben wir auch schon eine Szene, wo er umringt ist von Leuten mit Schwertern und Celebrimbor steht dabei und guckt grimmig, weil er offenbar irgendwie betrogen wurde.
Ja, wenn sich das an die Bücher hält, hat Celebrimbor keine gute Season.
Nee. Aber das finde ich halt auch sehr interessant. Sie haben sich jetzt offenbar dafür entschieden, dass er sein Gesicht behalten darf. Das war ja auch vorher eine Diskussion. Wenn Sauron, der ja auch ein Gestaltwandler ist, jetzt in der neuen Season zurückkehrt, müsste er ja eigentlich anders aussehen, um jetzt, er hat ja Celebrimbor schon getroffen, Halbrand in Staffel 1, ihn täuschen zu können und weitere Ringe irgendwie in Auftrag zu geben oder herzustellen. Da bin ich noch gespannt, wie sie es lösen. Ob sie einfach sagen, da ist so ein Zauber, der ist jetzt blond, aber ihr seht zwar die Gestalt, die ihr vorher schon kennt, aber ist er jetzt jemand anderes oder ist Celebrimbor einfach gesichtsblind oder was ist da
los? Ich glaube,
der
wird magisch auch geblendet,
okay,
ja.
Okay, das kann sein. Vielleicht durch dieses Licht, was du schon beschrieben hast.
Ja, oder generell dadurch, dass Ambition ist ja immer was Gefährliches bei Tolkien und seine Ambition war ja schon am Anfang der ersten Staffel sehr deutlich, ne, dass er so den Hammer, der Fëanor, von Fëanor gemacht wurde, dass er das so bewundert hat. Und Fëanor, auch eher schwierig als Charakter, ne?
Das stimmt.
Ja, aber der Trailer, den fand ich ehrlich gesagt so mittel, weil das CGI sah nicht so gut aus, muss man sagen. Okay. Ne? Diese Ranken, die da vorkamen, fand ich, sah nicht so gut aus. Aber am schlimmsten fand ich diesen Avengers-Hero-Shot.
Wo mehrere Elben in einem Kreis stehen und die Kamera dreht sich da rum.
No.
Ja. Ja, über den Shot kann man streiten. Allerdings fand ich spannend, was man im Hintergrund dieses Shots gesehen hat. Hast du sie erkannt oder glaubst, weißt du, von was diese Heroes bedroht werden, die da von der Kamera umrundet werden?
Ja, da sieht man so Figuren mit so glühenden
Augen
und da denken Leute, das sind von ganz am Anfang Herr der Ringe, dieses kleine Spin-off-Abenteuer, was sie erleben, bevor sie...
Peter Jackson nicht in seinen Filmen hatte.
Genau. Die, wie heißen sie noch?
Im Englischen heißen sie The Barrow Whites. Ich glaube, der deutsche Begriff ist Grabunholde.
Richtig.
Und das finde ich sehr spannend, weil das einfach so eine Wesensform ist, die wir einfach noch nicht treffen durften in Mittelerde. So als geisterhafte Bedrohung. Man sieht im Making-of auch nochmal einen klareren Shot auf sie, wo wirklich so eine Art Gerippe, sage ich mal, in alten Gewändern schwebend bei Galadriel ist.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ja auch eine andere Figur vorkommt, die so ungefähr in derselben Ecke des Buches vorkommt.
Der noch nicht im Trailer ist, aber der jetzt schon offiziell bestätigt wurde. Sag es ruhig laut, Mario.
Tom Bombadil.
Das ist auch eine sehr interessante Entwicklung.
Das Casting auch. Ich mag Rory Kinnear ja sehr, muss ich sagen.
Ich mag ihn auch sehr. Also spätestens seit Penny Dreadful.
Years and Years.
Ja, das ist
Er war auch in Our Flag Means Death. Ach. Hat da sehr, sehr gutes komödiantisches Timing bewiesen, was sehr wichtig ist für Tom Bombadil, würde ich sagen. Weil ich hoffe, er sieht nicht ganz so zauselig aus, wie ich möchte, wahrscheinlich, was wir von den Bildern gesehen haben. Aber ich hoffe, sie machen ihn weird. Mhm. Und ich hoffe, sie machen ihn komplett, also es soll ja angeblich inklusive Reim und inklusive Songs vorkommen, das haben sie ja schon bestätigt, aber ich hoffe, der kann sich da richtig reinlehnen.
Ich hoffe auch. Ich glaube, ich traue es ihm zu, dass er es gut macht, also gerade auch, wir haben die Kostümierung ja schon auf ersten Bildern gesehen mit blauem Hut und Feder am, blauem Bandel, Feder am Hut, gelbe Stiefel, irgendwas ist die Beschreibung, glaube ich, also sehr bunt. Aber vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz für die da draußen, die uns gerade zuhören, die keine Ahnung haben, wer Tom Bombadil ist, weil sie Tolkien nicht gelesen haben, wer das grob ist.
Ja, im ersten Buch kommen die Hobbits in einen Wald und da treffen sie einen kauzigen, seltsamen Mann, der in Reimen spricht und herumtanzt und irgendwie scheinbar nicht sehr viel mitbekommt, aber doch scheinbar mehr zu wissen
und
weiß.
Ziemlich mächtig zu sein
und
scheint.
Und ziemlich mächtig zu sein scheint, denn er ist der Einzige, auf den der Ring keinerlei Wirkung hat.
Also er will
er
ihn
bemerkt,
nicht haben und er wird auch nicht unsichtbar.
Den Ring, er wird nicht unsichtbar davon, aber er kann den sozusagen entzaubern. Es wird nie ganz erklärt, wer oder was Tom Bombadil ist. Es wird kurz besprochen beim Konzil bei Elrond, ob sie den nicht einbeziehen könnten im Kampf gegen den dunklen Herrn und Sauron und das ganze Ring-Quest-Ding. Und Gandalf meint so, ah nee, der ist nicht zu gebrauchen. Der hat sich da abgeschottet in seinem Wald mit seinem Force-Field oder was er da hat. Und er hält diesen Wald seit Ewigkeiten, aber whatever. Es gab dann so 1000 Theorien. Ist das so ein Self-Insert-Charakter von Tolkien selbst? Ist das eine Verkörperung von Elo Iluvatar, dem Schöpfergott des Universums? Und Tolkien hat aber, glaube ich, irgendwann mal gesagt, so nee, Tom Bombadil ist einfach Tom Bombadil.
Ja, in seinen Briefen kann man auch nachlesen, ist es so, dass er irgendwann mal ganz am Anfang meinte, übrigens, Tom Bombadil existierte schon vor der Herr der Ringe. Also er hat den in einem Gedicht erschaffen und dann irgendwie in Herr der Ringe reingebracht. Also ist es schon so eine sehr seltsame Figur, die irgendwo reingedrückt wurde. Hat er immer gesagt, es ist so ein bisschen die Oxford, so eine Metapher für die Oxford-Elite, ne, die viel redet, aber sich nicht einmischte auch. Und deswegen glaube ich auch, habe ich sogar gelesen von den zwei Serienschöpfern, dass sie meinten, sie wollen dieser Figur gerecht werden als mystisches Wesen, was man nicht so richtig eingrenzen kann. Und sie wollen dieses Rätsel auch nicht auflösen in ihrer Serie. Nicht sagen, übrigens, der ist, weiß ich nicht, ein Valar oder ein Istar oder so.
Also er ist irgendwie mit der Welt verbunden sehr. Mhm. Und eine Art von Waldgeist, der die Natur repräsentiert.
Genau,
auch
der Herr der Wälder nennt er sich, glaube ich, auch mal selbst.
Ja, aber er ist noch mehr disconnected von den Machenschaften der Leute der Welt, als die Elben es eigentlich sind. Das macht ihn sehr mysteriös und man weiß nicht so ganz, was er im zweiten Zeitalter gemacht hat. In den Tolkien-Schriften selbst wird nur gesagt, er hat sich irgendwann in diesen Wald zurückgezogen und den mit so einer Art Magie belegt, dass der Wald
so ein
gedeiht.
Refugium ist, ja.
Genau,
ja.
Da ist er ja mit seiner Frau
Goldbeere heißt sie im Deutschen. Goldberry.
Ja, genau.
Ja. Also da lernen wir dann auch noch ein weiteres mysteriöses Wesen kennen. Aber in Staffel 2 von Die Ringe der Macht ist Tom Bombadil noch nicht in seinem alten Wald bei dem Auenland, sondern im Osten.
In Rune, wo jetzt der Stranger mit den Hobbits, Haarfüßen auf dem Weg ist.
Von ersten Bildern wissen wir schon, dass der Stranger wahrscheinlich mit Nori an seiner Seite auf Tom Bombadil trifft. Und außerdem ist an anderer Stelle schon irgendwo durchgesickert, dass der Fremde jetzt einen neuen Lehrmeister braucht, der ihn so ein bisschen in seine Kraft auch einführt. Und ich habe da jetzt mal eins und eins zusammengezählt und gesagt, da wird wahrscheinlich Tom Bombadil so ein bisschen die Mentorenrolle einnehmen.
Ja, das interessiert mich tatsächlich mit am meisten, weil die Stranger-Nori-Beziehung auch meine Lieblingssache in der ganzen ersten Staffel war.
Ich liebe sie auch.
Ich fand diese ganze, wie sie ihn aufpäppelt und wie...
Was für eine Beziehung sie eigentlich haben. Sie ist so neugierig und er ist noch so ein Kind, ein erwachsenes Kind, was lernen will und nicht so
und, richtig
und weiß.
Sie wird jetzt der Zauberlehrling und ganz toll. Was denkst du denn, wer der Fremde ist?
Das ist eine Frage, die noch nach Staffel 1 offen ist. Ich bin tatsächlich, ich habe es ja jetzt gerade nochmal geguckt, ich bin jetzt so sicher, ich bin zu 90% sicher, dass es Gandalf ist.
Er droppt so ein paar Gandalf-Quotes.
Es sind einfach zu viele Anspielungen drin.
Aber ich hoffe immer noch, dass diese ganzen Weisheiten, die er von sich gibt, eher so eine generelle
Ishtar. Könnten auch generell Zaubererweisheiten sein. Also erste Staffel 1 klärt ja am Ende wirklich, er ist nicht Sauron, er ist der andere, ein Ishtar oder dann übersetzt auch ein Zauberer.
Ja,
wir wissen, es gab 5.
Ja, und aber wenn ich ein Herr der Ringe-Serienschöpfer bin, ja, dann würde ich doch sagen, okay, welche der 5 Zauberer wurden noch nie angetouched? Und das sind die beiden Blauen. Und das wäre doch auch ein geiler Twist, wenn dann später rauskommt irgendwie, by the way, der erste ist schon längst hier.
Ich verstehe deine Argumentation. Allerdings wurden jetzt so viele Hinweise gestreut, die wirklich so explizit auf Gandalf anspielen. Also wenn das
irgendwelche Folge deiner Nase.
Ja, Folge der Nase, genau. Er sagt dazu einem Hobbit, der vor ihm hergeht, der kann mit Glühwürmchen reden und sowas alles. Das ist einfach so viel gestreut, dass ich glaube ich jetzt enttäuscht wäre, wenn die Serie sagt, es ist was anderes.
Aber es ist nicht erstens nicht kanonisch und zweitens wir hatten schon viel Gandalf.
Und nachdem Staffel 1 halt die Sauron-Kurve so aufgebaut hat, dass man irgendwann so viele Hinweise hatte, dass man gar nicht mehr glauben konnte, dass Halbrand nicht Sauron ist, ist es jetzt so ein ähnlicher, dass ich sage, das traue ich ihnen nicht zu. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Mal gucken.
Okay. Die einzige Art und Weise, wie ich nicht enttäuscht wäre, wenn es Gandalf ist und nicht einer der Blauen, ist, wenn wir die beiden Blauen später irgendwo treffen im Osten, weil die sollen ja auch irgendwie im Osten dann gewesen sein. Ja. Und dann sind sie da verloren gegangen für die Aufzeichnung von Mittelerde. Deswegen ist so wenig über sie geschrieben. Und wenn die vielleicht irgendwie Lover sind oder so, weil das wäre dann die erste Gay Representation und das dann so zwei exzentrische Zauberer, die keinen Bock auf den ganzen Kram hatten.
Die setzen sich da irgendwo,
setzen sich irgendwo ab und haben eine Kneipe aufgemacht. Das finde ich auch okay dann.
Nun ist die Zauberersache ja auch recht interessant, weil vielleicht willst du da nochmal kurz einsteigen. Wir haben ja eigentlich nur die Anhänge der Herr der Ringe Saga als Buchvorlage, die Amazon offiziell innehat. Es gab im Vorfeld aber natürlich auch schon wieder so Sachen, wo es hieß, okay, sie haben sich Zusatzrechte, so kleine, dazugekauft, wo natürlich nicht offen mit umgegangen wird, damit nicht so viel verraten wird.
Ich glaube, die haben sie nicht mal gekauft. Ich glaube, sie sind einfach zum Tolkien Estate gegangen, die den Nachlass verwalten und fragen dann an. Ich glaube nicht, dass sie dafür extra bezahlen.
Okay.
Aber wenn, dann hast du recht, würden wir das auch nicht wissen. Die Story war irgendwie, was Annatar angeht, also der Alternativname von Sauron, wenn er in seiner schönen Form die Elben da verführt mit seiner Ringmacherei. Die Story, die ich gehört hatte, war die, dass sie gesagt haben, okay, wir haben nicht die Rechte an ihm, dann nennen wir ihn halt Steve. Und dann haben die Tolkien-Erben gesagt, nee, okay, dann kannst du ihn schon Annatar nennen.
Eher ihr so ein Mist hier abzieht in unserer Welt als Drohung, das zu verschandeln, bitte, bitte, nenn ihn Annatar. Ich finde, wir sollten ihn jetzt immer Steve nennen in Zukunft.
Das ist so ein bisschen Tim the Wizard auch, ne?
Ja,
aus Ritter der Kokosnuss.
Was ich außerdem von Staffel 2 noch erwarte, gerade nachdem ich den Teaser-Trailer gesehen habe, ist, wenn du dich erinnerst, in der allerletzten Einstellung sehen wir diese Festung, diese Eisfestung, ist glaube ich Utumno, die verwandelt wird. Also erst ist so ein bisschen so grünes Land drumherum, dann gibt es da so eine Explosion und dann ist sie auf einmal das, was wir schon in Staffel 1 gesehen haben.
Der Schnitt ist aber hinters Licht führend, weil ich glaube nicht, dass diese Handumdrehung von Annatar zusammenhängt mit der Explosion.
Nicht zwangsläufig, aber für mich ist es interessant, dass ich sage, okay, wir haben diese Festung schon als Eisfestung gesehen. Galadriel war in Folge 1 von Staffel 1 da. Jetzt kehren wir anscheinend nochmal an einen Punkt zurück, wo es noch nicht so weit war. Also werden wir wohl Flashbacks kriegen in die Zeit vor Staffel 1. Jetzt gerade, wenn wir natürlich Sauron als Charakter weiter erforschen wollen und hoffentlich, wie ich finde, auch die Beziehung von Sauron und Adar noch weiter vertiefen, dass wir da richtige Rückblenden kriegen, um ein bisschen mehr noch in Mittelerdes Geschichte rumzuspringen.
Haben wir Zeit dafür?
Ich denke schon.
Okay, dann kriegen wir vielleicht doch noch den Musikbattle zwischen und Sauron als Werwolf eigentlich auch, ne? Weil er hat doch auch
war er selbst der Werwolf,
glaube,
der Finrod getötet hat? Nee, der hatte.
War es ein Werwolf? Es war ein Werwolf.
Es gab Werwölfe.
Aber ich bin gerade nicht sicher, ob Sauron selbst war.
Vielleicht machen sie das zur Lore, dass sie einfach sagen, Sauron ist Gestaltwandler, der kann alles sein. Ja, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, gerade die Adar-Konstellation noch zu vertiefen. Es heißt auch schon, die werden wahrscheinlich im Finale oder so aufeinandertreffen von Staffel 2. Mir schwant Übles für den armen Adar, dass er vielleicht Staffel 2 nicht überleben wird. Genauso wie ich glaube, dass Durin der Dritte Staffel 3 nicht überleben wird.
Das sind zwei sehr gute
zwei Theorien. Aber generell mal, wenn wir auf die Figuren blicken, die ja jetzt dabei waren und noch dazu kommen, auf wen freust du dich am meisten als Wiedersehen von altbekannten Charakteren?
Ich war in der ersten Staffel ein sehr großer Fan von Celebrimbor, weil ich fand, der wurde so verschmitzt gespielt von Charles Edwards.
Ja.
Und auch wenn er ein bisschen älter
manchmal
war, als
so bisschen,
Leute sich ihn
so
vorgestellt
dämlich,
haben.
Nicht dämlich arrogant, aber so ein bisschen in die Richtung von, ihm wird gern geschmeichelt, er mag das.
Oh ja, das fand ich extrem gut. Lass mich mal überlegen, wen hatten wir denn noch? Natürlich die Beziehung zwischen Elrond und Durin, die muss weiter erforscht werden.
Jede Szene, ich habe sie so gefeiert, diese Freundschaft der beiden.
Sophia Nomvete, also Disa war natürlich auch großartig, wobei da ja am Ende auch so ein kleines bisschen Ambition und Dunkelheit bei ihr durchschieben.
Wo ich mich auch frage, was wird da als nächstes passieren? Wird sie jetzt Durin in eine Richtung drücken von, das ist dein Königreich, hol es dir, es gehört uns, es steht uns zu? Außerdem noch angedeutet, das sollte nicht deinem Bruder zufallen, wo ich so ganz spitze Ohren gekriegt habe und gesagt habe, was, Durin hat einen Bruder? Was kommt der jetzt noch vielleicht in Staffel 2 dazu?
Ja, und wie gesagt, ich fand die Eleanor Brandyfoot-Performance von Markella Cavanaugh auch sehr endearing. Also die hat mich gleich um den Finger gewickelt und das war gleich so gemütlich und liebenswürdig.
Ja.
Und leider haben wir ja den von den Harfoot-Anführer nicht mehr.
Ja, Sadok ist leider gestorben.
Auf sehr unspektakuläre Weise.
Und ich bin auch ein bisschen traurig, dass jetzt die Verbindung von Nori und Poppy gelöst wurde. Die fand ich auch stark als Duo. Gerade so, für mich waren die so eine Mischung aus Pippin mit Sam, wer unterwegs, der eine ein bisschen vernünftiger, der andere ein bisschen abenteuerlustig, übertriebener. Aber mal gucken, ob sie jetzt trotzdem die Haarfüße, wie weit sie noch drin halten, weil wir haben zwar Nori, die mit dem Fremden losgeht, aber ich weiß noch nicht so richtig, was sie jetzt mit den Haarfüßen anstellen sollen, die ja theoretisch auch noch in Mittelerde herumwandern. Glaubst du, sie werden noch eine Rolle spielen in Staffel 2?
Nee, ich glaube, das wird eher so dieses Zauberer- und Zauberlehrling-Duo von den beiden. Ich glaube, die Haarfüße lassen wir erstmal. Wir haben genug zu tun.
Okay.
Ja.
Außerdem haben wir schon, wenn wir gerade bei der Besetzung sind, jetzt vor kurzem leider auch die Bestätigung bekommen, dass Nazanin Bonyadi raus ist. Die wollte ja eine Schauspielpause nehmen, schon nach Staffel 1 generell. Und deshalb werden wir wohl Bronwyn nicht wiedersehen.
Dann hätten sie sie auch in der ersten Staffel sterben lassen.
Wir hatten ja so einen Moment, wo sie von dem von einem Pfeil oder so getroffen wurde. Ne? Vielleicht entzündet sich jetzt diese Wunde und nachträglich wird sie uns noch genommen, wer weiß.
Ah ja, das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall konnte man das auch schon sich denken, wenn man dieses Bonusvideo gesehen hat, was du eben erwähnt hattest. Da sah man nämlich Arondir und, nee, nicht Arondir.
Der Elb?
Nee.
Oder wen meinst du?
Ich meinte jetzt aber
Theo, ihren Sohn.
Theo und, siehst du, ich bin bei den Namen doch so ein bisschen raus. Doch, Arondir, ja, genau.
Ja.
Wie sie so ein bisschen sehr traurig auf so einen brennenden
Arondir sagt
Scheiten.
Auch sowas wie, er ist an einem Tiefpunkt seines Lebens, hat einen ganz schweren Rückschlag hinnehmen müssen und dann steht er an so einem brennenden, angeschnittenen Haufen, wo Leute
Theo
beerdigt
ist am Bein
werden.
Nebenbei und, ja, was könnte da wohl passiert sein?
Also werden wir wahrscheinlich Bronwyn auf sehr unschöne Weise verlieren. Mal gucken, wie sie das lösen, ohne sie nochmal zu zeigen. Ob sie einfach sagen, übrigens, Anfang der Staffel, das war's
And
jetzt.
And then she died.
Ja. Aber dadurch eröffnet sich für mich zumindest eine spannende Perspektive, denn wir haben ja auch noch den totgeglaubten Isildur, der in den Südlanden rumläuft und offenbar, man hat es jetzt gerade auf so einer Fan-Convention schon die zwei zusammen gesehen, dass die so ein Buddy-Duo jetzt abgeben werden. Es gibt auch schon ein Bild, wo Arondir Isildur aus dem Sumpf zieht.
Ja.
Ich glaube, das könnte auch eine schöne Dynamik werden, die zwei.
Ja, vielleicht kann man dann ein bisschen mehr aus Isildur rausholen, weil er war so ein bisschen nicht so
in
der
Staffel,
beste Aspekt von Staffel 1.
Ich liebe Maxim Baldry, den Schauspieler,
auch
seit Years and Years.
Aber Arondir war ein bisschen langweilig und seine Schwester auch vor allem.
Sein Isildur, meinst du ja.
Das ganze
Numenor-Volk, das können sie noch ein bisschen interessanter machen, das
allerdings,
stimmt.
Allerdings. Übrigens, apropos Fan-Convention, weißt du, was einer meiner größten Hinweise, versteckten Hinweise darauf ist, dass der Stranger der blaue Wizard ist?
Bitte erzähl.
Auf der Fan-Convention, auf der Comic-Con 2022, hat Daniel Wayman, der Schauspieler, mehrfach blaue Chucks getragen.
Steile These.
Eindeutiger kann man das nicht kommunizieren.
Hat er nicht irgendwann mal was Graues angehabt oder was
Nein,
Weißes?
Nein, niemals.
Gut, wir schütteln uns die Hände und wetten, Mario, mal gucken, was nach Staffel 2 enthüllt wird oder nicht enthüllt wird. Außerdem, ganz frisch entlarvt, wurde noch eine neue Figur jetzt am Wochenende, nämlich Estrid. Hast du von ihr schon gehört?
Ja, das soll ja angeblich eventuell maybe die Frau von Isildur sein.
Ja.
Weil Tolkien war da leider so ein bisschen biblisch oft, dass er die Männer und deren Söhne namentlich erwähnt, aber die Frauen nicht. Und so ist das auch bei Isildur. Da kennen wir keinen kanonischen Namen der Frau. Und
genau.
Bevor Numenor untergeht, müsste er auch einen Sohn haben.
Da muss ich jetzt ranhalten, meinst du?
Das heißt, wir brauchen ganz schnell Nachwuchs, ja.
Genau, und sie scheint auch in der Südlande-Region zu sein, jetzt Mordor, beziehungsweise Pelargir ist ja jetzt die Hafenstadt, wo sie hinwollten. Und da wurde sie auch schon auf einem Bild zusammen mit Arondir und Isildur abgebildet und auch in seiner sehr intimen Pose mit Isildur, wo man denkt, okay, es müsste jetzt sehr passieren, damit die zwei kein Paar werden. Und sie sitzt vor allem auf einem braunen Pferd auf ihrem Bild. Und könnte das Beric sein? Könnte das der Zugang zu Isildurs Herz sein, dass sie auf seinem Pferd sitzt? Wer weiß. Also da kommt also auch noch eine neue Figur mit ins Spiel, ganz interessant.
Eine wichtige Figur fällt mir auch noch ein gerade.
Ja, erzähl.
Und zwar eine Ringträgerfigur, der Schiffsbauer Círdan.
Ja, genau. Der muss eingeführt werden.
Aber wir wissen noch nicht, wer den spielt. Ne?
Wir wissen noch nicht, wer ihn spielt. Wir wissen, dass er dabei ist. Mhm. Das wurde schon bestätigt und dass er wahrscheinlich auch schon in Folge 1 auftritt und erstmal Galadriel die Leviten liest. Aber man weiß ja auch aus der Tolkien-Mythologie zumindest, dass er der dritte Ringträger unter den Elben ist. Also wir haben Galadriel, wir haben Gil-galad und wir haben Círdan. Das heißt, er muss
zunächst
jetzt schnell eingeführt werden.
Die werden wir weitergegeben.
Sie werden weitergegeben, wie wir dann wissen, nach dem Schlacht des letzten Bündnisses. Aber er muss auf jeden Fall eingeführt werden. Aber wir wissen noch nicht, wer es ist. Außerdem, aber eine Figur, von der wir noch wissen, dass sie erwähnt wurde, zumindest so ein bisschen ist es durchgesickert, ist Narvi. Ein Zwerg, ein weiterer, der von Kevin Eldon gespielt wird. Und wer sich ein bisschen in der Tolkien-Mythologie auskennt, da weiß man, dass das auch der Name eines Zwerges war, der zusammen mit Celebrimbor die sehr berühmte Moria-Tür erschaffen hat, die dann da das Zwergenreich Khazad-dûm versiegelt. Deshalb mal gucken, ob sie jetzt noch eine Zwerg-Elb-Verbindung herstellen wollen und sagen, wir machen so ein bisschen Durin-Elrond-Konkurrenz oder ob das eine andere Dynamik wird. Aber wir bekommen auf jeden Fall noch mehr Zwergencharaktere auch zu sehen.
Ich könnte es mir gut vorstellen, weil irgendwie müssen sie ja während ihrer sehr guten wahrscheinlich Arbeitsbeziehungen darauf kommen, dass das Zauberwort zum Öffnen der Tür Mellun ist, was ja Freund bedeutet.
Ja, aus Versehen sage es und dann geht die Tür auf und sagen, oh, was ist denn jetzt passiert? Was haben wir denn hier gebaut? Was habe ich hier noch stehen, was ich ganz interessant fand im Vorfeld? Also von der Besetzung, wie gesagt, sind noch längst nicht alle bekannt, aber ich würde noch gern zwei Namen rausstellen, die mir aufgefallen sind, die noch ohne...
Oh, mir fällt ja auch gerade einer
auf. Ja, bitte, erzähl doch mal.
Und zwar Ben Daniels,
yes, der
auch gerade in Interview mit einem Vampir Staffel 2 die Schau stiehlt.
Ja.
Da könnte ich mir gut als Círdan vorstellen.
Ich mir auch.
Gesagt.
Ja, ja. Übrigens, der einzige Elb, der von Tolkien jemals mit Bart beschrieben wurde.
Ja.
Mal gucken, ob sie da mitgehen. Aber Ben Daniels ist auch so eine Entdeckung für mich. Also der Mann ist jetzt 60 und ich sehe ihn jetzt zum ersten Mal in den letzten Jahren so richtig und denke, boah, der hat so gute Rollen. Also in Interview
mit
einem Vampir.
Er war ja auch in Black Sails, ein Pirat.
Ah ja,
da ist
okay.
Schon so eine Schiffsfahrer. Verbindung?
Ja, also Interview with the Vampire spielt er Santiago, falls ihr das auch gerade guckt in Staffel 2. Und ich habe ihn vor allem jetzt für mich entdeckt in letztes Jahr in der zweiten Staffel Foundation. Diese große Sci-Fi-Serie von Apple TV Plus. Da spielt er so eine starke Rolle. Ich will gar nicht so viel zu verraten. Das ist ein General, der im Weltall unterwegs ist und eine ganz tolle moralische Frage mit sich klären muss, die ihn zwischen das galaktische Imperium und seinen Partner stellt, den er eigentlich nur lieben will.
Guck mal, also, auch im Grunde ein Schifffahrer nur im
ja,
Weltraum.
Eigentlich
es ist,
schon.
Es ist eigentlich fast
schon.
Typecasting.
Ja, ja. Und außerdem ist noch Karen Hinz dabei. Den kennt ihr vielleicht als Aberforth aus der Harry Potter-Reihe, ganz im letzten Film. Den kann man noch als Schauspieler kennen. Und ansonsten noch viele unerklärte Damen und Herren, die hoffentlich dann in Staffel 2 uns näher gebracht werden. Hast du noch jemanden in der Besetzung, den du gerne herausstellen willst?
Sekunde.
Ja. Ich warte, ich bin gespannt. Er liest seine lange Liste durch und wiegt den Kopf. Wen kann er noch nennen? Wer wird es sein?
Benjamin Walker als Gil-galad fand ich auch sehr witzig, weil unter seiner ganzen Erhabenheit als König war da die ganze Zeit so ein bisschen Snark auch drunter, ne? So ein bisschen königliche Bitchiness.
Ja, er war schon bei den Elben eher die unsympathischere Figur.
So ein bisschen Königsdiva, ja.
Ja, aber ich will ihn auch gerne tatsächlich mal in Aktion sehen. Also Benjamin Walker ist ja als Abraham Lincoln Vampire Hunter bekannt geworden und er hat sehr unterschiedliche Rollen seitdem gespielt. Deshalb will ich eigentlich auch, dass sie dieses bisschen stereotypische, der böse, nicht böse, aber der ungläubige Elbenanführer jetzt mal ein bisschen aufbrechen, weil er muss eigentlich als Figur noch ein bisschen sympathischer werden, um uns dann an einen Punkt zu führen, wo wir dann vielleicht auch traurig sind, wenn er nicht weitergeht.
Och.
Du willst ihn gerne so behalten?
Ich möchte ihn gerne so behalten,
okay,
ja.
Okay.
Wir haben ja als Sympathieträger unter den Hot Dads noch Lloyd Owen als Elendil.
Ja, wettergegerbtes Gesicht schlechthin.
Ja.
Ja, na gut, dann lassen wir die Figuren mal so stehen und begeben uns jetzt vollständig ins Gerüchte- und Theorien-Territorium, wo wir ein bisschen schon angekratzt haben. Ich habe interessant gelesen, dass es schon viele Hinweise darauf gibt, dass wir eine Herr-der-Ringe-Figur wiedersehen, die sehr monströs daherkommt, nämlich die Riesenspinne Kankra soll erneut auftauchen.
Wer soll das sein?
Skilops für dich, wenn
Danke.
Du nur die englischen Namen kennst, Mario. Darauf, also es gab einerseits so ein Leak, wo jemand meinte, ich habe das gehört, das kann man natürlich nicht so wirklich ernst nehmen. Und dann haben aber Fans in diesem Making-of-Video, was es gab, auch irgendwo im Hintergrund, da geht Isildur durch so einen Gang und sagt, ich kann euch das gar nicht zeigen, das ist viel zu gruselig. Und dann sieht man so ein Storyboard-Zeichnung oder irgendwas, wo eine Spinne im Hintergrund zu sehen ist. Und dann haben Leute eingekreist und gesagt, da guckt, die Spinne kommt wirklich. Ist das was du sehen willst, dass Sauron jetzt seinen Wachhund quasi da im Gebirge vor Mordor abstellt?
Ja, aber nur, wenn sie es besser machen als mit dem Balrog, der ja einfach nur so reingedroppt war, komplett ohne Kontext oder Sinn und Verstand in Staffel 1. Nur um ihn einmal zu zeigen. Und dann haben sie auch noch das Design recycelt, was ich mega schwach fand. Bitte macht ein eigenes Spinnendesign und bitte macht das ein bisschen mehr mit der Story zu tun haben.
Ja, ja.
Wenn ihr sie schon rausholt. Ich meine, sie hätten sie ja im Prolog von Staffel 1 zeigen können, weil
die Vorfahren
ja den
Baum vergiftet hat. Ja, ja.
Aufgezutschelt hat.
Scheiße, schön beschrieben. Genau, also da bin ich gespannt, was sie mitmachen. Das ist natürlich auch wieder Gefahr, dass man zu sehr ins, kennen wir schon aus der Trilogie-Territorium reingeht, dass es dann so Fanservice wird.
Ich dachte aber fast schon, im Trailer hätten wir gesehen, wie sich so eine Art Shelob als Form bildet,
du meinst,
weil ich dachte,
dieses Wurmwesen, was sich so formt?
Wurmdinger. Das könnte natürlich auch mit der Dunkelheit, die sich in den Bäumen manifestiert hat, zu tun haben.
Das wissen wir noch nicht, was
oder
das
ist.
Oder es ist
die Dunkelheit, die sich so in Spinnenform bringt. Ja.
Es gibt auch da aus der Theorie, wo ich glaube ich mit am meisten so mitgehe, ist, dass das ein vielleicht zerstörter Sauron ist, der sich neu formt und seinen Körper zu allem machen kann, was er will. Denn wir wissen ja auch Sauron später, dass der formlos daherkommen kann, nur so als Rüstung. Aber ja, das können wir noch nicht auflösen, glaube ich. Das ist noch schwierig. Außerdem habe ich gehört, Olifanten könnten uns ins Haus stehen. Bist du ein Fan der Olifanten, der gigantischen, elefantenähnlichen Tolkien-Wesen, die da aus dem Süden kommen und daher trampeln, meistens auf der Seite des Bösen?
Ich kann sie nehmen oder nicht.
Es ist egal.
Ist fein.
Okay. Ich glaube tatsächlich, dass sie auch eher, wenn sie vorkommen, nur so eine kleine Rolle haben werden. Vielleicht werden sie dann bei der Schlacht von Eregion, sofern die vorkommt, eingesetzt wieder. Hm. Da könnten sie auf jeden Fall wieder gegen die Elben vorgehen. Vielleicht rutscht wieder jemand einen Rüssel runter. Mal gucken.
Oh nein.
Und außerdem erhoffe ich mir vielleicht so ein bisschen am Ende von Staffel 2, dass wir endlich mal Bruchtal dann zu sehen bekommen. Denn Rivendell, wie für dich, Mario,
vielen Dank,
wird ja noch gegründet erst nach dieser Zeit, die wir jetzt aktuell sehen. Und ich denke mir so, wenn so eine große Elbenstadt vielleicht fällt im Finale von Staffel 2, dann muss ja Elrond irgendwo hingehen, um irgendwie so einen Rückzugsort zu finden. Und das wäre doch ideal, um da so ein kleines Tal mit so schönen Wasserfällen zu finden, oder?
Ja, zumal es ja auch eine der schönsten Locations aus
Herr der Ringe Trilogie ist, ja,
genau.
Auf jeden Fall. Wir haben außerdem schon so ein bisschen über Gandalf gesprochen, ob wer er nur ist oder nicht ist. Du mal erwähntest den Balrog gerade noch. Glaubst du, er wird in Staffel 2 noch wichtig oder denkst du, es war jetzt nur einmal reingedroppt und er kommt nie wieder vor in der Serie?
Na, wenn wir 5 Staffeln haben, würde ich eher denken, dass er später vielleicht wichtig wird.
Ja, ich denke auch, sie werden ihn nicht anteasern, wenn sie ihn nicht benutzen wollen.
Ja.
Ich bin allerdings noch unsicher, wann. Weil eigentlich ist er ja erst viel später dran. Andererseits sieht man im Trailer auch schon sowas wie, dass da so in der Höhle was einstürzt im Zwergenkönigreich, dass da so eine Brücke dann einbricht. Da muss ja irgendwas Großes passieren, damit da was kaputt geht. Ja, nein, vielleicht? Wirst du noch keine...
Die größere Frage ist, ob er dann, wenn wir ihn in komplett und gut ausgeleuchtet sehen, ob er Flügel hat oder nicht.
Ob er Flügel hat, das interessiert dich.
Die große Diskussion... unter Tolkien-Fans bis heute? Waren die Flügel nur eine Metapher oder sind sie echt?
Ja, ja. Wir werden es, denke ich, herausfinden, die Interpretation zumindest von Die Ringe der Macht, die die Serie bringt. Ich hatte mich bis vor kurzem noch sehr auf Celeborn gefreut. Wir erinnern uns, Galadriel hat dann aus Versehen über ihren Ehemann auf einmal gesprochen, den wir die ganze Staffel nicht vermisst haben, aber mit dem sie schon verheiratet ist und der dann irgendwie anscheinend verschwunden ist. Also dieses Verschwinden muss noch geklärt werden. Ich hatte so ein bisschen gehofft, das machen sie in Staffel 2. Jetzt, wo nicht mehr Halbrand als potenzieller Love Interest rumscharwenzelt, haben wir vielleicht Celeborn, der zurückkehren darf, weiß ich nicht.
Da gibt's ja auch verschwörerische Theorien, weil sie haben ja Nachdrehs gemacht. Gerüchteweise für die Szenen zwischen Halbrand und Galadriel. Und es gibt die Vermutung, dass sie ursprünglich tatsächlich angebandelt haben.
Okay.
Statt nur über ihre Erfahrung im Krieg dazu reden.
Okay, das wäre natürlich noch, diese Romanze haben sie nicht ganz ausbuchstabiert in der Staffel.
Wobei das auch nicht ganz komplett ohne, also wenn man sich anguckt, wie Galadriel später im dritten Zeitalter über ihn redet, dann könnte man das schon zwischen den Zeilen vielleicht vermuten. Aber haben sie nicht gemacht, war vielleicht auch besser so.
Ja, ich finde, es reicht als Andeutung und dann kann sich jeder seinen Teil denken.
Ja, sie war ja in Versuchung genug, das reicht.
Genau, aber ursprünglich war irgendwie so als Gerücht durchgesickert, Celeborn wird von Callum Lynch gespielt, den man kennen kann,
das
wenn man Bridgerton geguckt hat. Da spielt er den Theo, verwirrenderweise ein anderer Theo, diesen Zeitungsjungen aus Staffel 2. Da ist er dann ausgestiegen und er ist auf jeden Fall in der Staffel dabei. Aber jetzt im Teaser glaube ich zu sehen, dass der Callum Lynch, der Darsteller, bei dieser Deiner Hero-Sequenz, wo die Kamera kreist, mitzusehen ist mit langen, dunklen Haaren. Und das würde natürlich wiederum nicht passen zu dem Celeborn. Ich glaube, da werden sie die Haarfarbe nicht ändern. Wenn der schon mal blond war, dann wird der blond bleiben. Deswegen bin ich inzwischen nicht mehr so sicher, ob sie es in dieser Staffel schon auflösen, dass der Ehemann jetzt mal zurückkommen muss. Hattest du es erwartet bisher?
Dass er vorkommt in Staffel 2? Ja. Das war ja auch so ein Talking Point in Staffel 1, so, sie müsste doch längst verheiratet sein und dann in Folge 6 oder 7, genau, 7, sagen sie dann so ganz nebenbei, oh, by the way, ich bin verheiratet.
Ja, ja. Also da bin ich einfach noch gespannt, ob sie uns dann noch mehr, zumindest ein bisschen Futter geben in der Staffel, dass er dann vielleicht in Staffel 3 zurückkehrt oder vielleicht dass ein anderer Schauspieler ihn doch spielt. Also es muss ja nicht Callum Lynch sein, wie es vorher gerüchteweise gemunkelt worden war.
Ja.
Insofern. Was glaubst du passiert, wenn der Fremde jetzt nach Rune geht? Der war ja in Staffel 1 immer dieser Sternenkonstellation hinterhergelaufen. Das ist für mich auch noch als Frage offen. Ist das einfach nur eine Ortsangabe, damit er weiß, da musst du hin und da triffst du dann vielleicht Tom Bombadil oder irgendjemand? Oder wird da noch irgendwas passieren, wenn er diesen Ort erreicht?
Ich glaube, da wird noch was passieren, weil Osten ist ja auch bei Tolkien immer die Richtung, wo das Böse lungert. Und ich glaube, wir werden noch erfahren, warum er überhaupt mit dem Komet weggefeuert wurde. Meine Theorie ist eher, dass er in den Kampf verwickelt war schon und dann von jemandem, der vielleicht auch über Feuerkraft verfügt, hinweggeschleudert wurde, um kein Problem mehr zu sein. Weil das Feuer, falls du dich erinnerst, wenn die Haarfüße ihn finden,
war
ist
ja
kalt.
Kalt.
Und kaltes Feuer wurde ja auch schon mit Böse eigentlich assoziiert.
Und hatte auch dieses Auge von Sauron Form.
Richtig.
Andererseits kam es eindeutig von Westen. Also wir haben ja diese Sequenz, die am Ende von Folge 1 alle Charaktere verbindet, die einmal hochgucken und denken, oh, da ist es. Und dann kann man halt sehen, okay, sie sehen es als erstes, dann sehen sie es. Also er muss eigentlich aus dem Westen gekommen sein. Weiß man nicht.
Maybe, vielleicht.
Ja. Außerdem hatte ich eigentlich gehofft, dass wir in Staffel 2 noch Anarion zu sehen bekommen. Isildurs Bruder, der eindeutig existiert und später auch ein sehr markantes Denkmal am Anduin-Fluss errichtet bekommt neben Isildur.
Ja, der wurde auch erwähnt, ne?
Der wurde erwähnt, aber nicht so, dass man denkt, der wird jetzt demnächst eingeführt. Also er muss noch irgendwo unterwegs sein und er muss noch am Leben sein. Aber wir haben stattdessen leider nur Isildurs langweiligere Schwester bekommen, die noch nicht so richtig Profil für mich gewonnen hat.
Stimmt, die hatte am Ende dann ja mit dem Palantir zu tun.
Genau,
oder
genau.
Wird jetzt da irgendwie auch wichtig in dieser ganzen politischen Verschwörung von Pharazôn?
Genau, wir wissen auf jeden Fall, dass auf Numenor dieser Konflikt zwischen den Getreuen, also denen, die mit den Elben weiterhin positiv gestellt sind, und den Anti-Elben, der Anti-Elben-Bewegung, dass der sich hochschaukeln wird.
Ich glaube auch, dass wir die Kultistinnen wiedersehen werden. Ich glaube,
im Trailer sieht man auch schon so ein paar Hände und so ein paar Motten, wo ich denke, ist das jetzt jemand Neues oder sind das wieder die?
Ja. Oder ist es irgendwie der Stranger, der irgendwie wieder was mit Motten zaubert? Aber ich glaube, wir sind, weiß ich nicht.
Ja, ja.
Eigentlich war sie die Schauspielerin, dieses Model mit diesen alienmäßigen Augen. Eigentlich ist sie zu cool, um die nicht wiederzubringen.
Slim Shady.
Slim Shady.
Was sagst du zum Adler, den man schon sehen kann im Trailer, der da in Numenor landet. Und ich dachte, warum müssen jetzt auch noch die Adler hier reinkommen?
Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob sie reden dürfen.
Oh, das durften sie bisher nicht.
Richtig. Hm.
Ja, und ich frage mich, ob sie jetzt so auch als Transportmittel benutzt werden, damit man schneller zwischen Mittelerde und Numenor pendeln kann.
Du, ich glaube, damit spielen sie nicht. Sonst kommt diese alte Fangemeinde blöde Frage wieder mit dem, warum haben sie nicht den Ring dahin gebracht und so. Nee.
Und ich will jetzt auch vor allem noch sehen, gerade weil wir jetzt ja wissen, Galadriel weiß um Sauron, wie sie damit umgeht mit diesem Wissen. Also ist sie wirklich so eitel, dass sie sagt, ich kann das nicht weitersagen, es ist so eine Schande für mich, dass ich es nicht gesehen habe. Warum würde sie niemandem erzählen, dass Halbrand Sauron ist? Oder sagt sie es und dann sagt er, okay, ich verwandle mich halt, dann bin ich halt nicht mehr Halbrand.
Ich glaube, so wird das sein, weil sie war ja auch die Einzige, die noch Alarm geschlagen hat wegen Sauron, wenn sie jetzt ja, gar niemandem...
Nee, das würde nicht passen.
Ich glaube nicht.
Okay. So, sonst noch was, was du sagst, das muss in Staffel 2 noch passieren. Ich gucke gerade über meine Notizen, was mich noch interessiert, was noch beantwortet werden muss, wo du sagst, da muss Staffel 2 abliefern.
Ja, und zwar haben sie ja in der ersten Staffel erwähnt, dass die Zwergenfrauen den Berg bezirzen mit ihren Steingesängen. Und das haben wir ja nur einmal ganz kurz gesehen, als sie versucht haben, die Verschütteten zu retten. Mhm. Und die Schauspielerin hat, hier Sophia Nomwete, hat auch erwähnt, dass das noch größer vorkommt in Staffel 2. Und ich hoffe, dass Musik mehr vorkommt in Staffel 2, weil sie hatten in Staffel 1 schon zwei Highlights für mich. Und zwar war das der Wandering Song in Folge 5. Das war mit das Beste in der ganzen Season. Und dann haben sie ja am Ende noch gedroppt, dass Fiona Apple dann ganz zum Schluss
Das Ringgedicht vertont.
Singt. Das war so super auch. Und ich finde, da können sie noch mehr mitmachen. Und deswegen hoffe ich, Musik spielt eine ganz große Rolle in Staffel 2.
Also es wurde schon angeteased, dass es mehr Musik gibt. Aber mehr Musik kann ja alles heißen. Kann zwei Songs sein, kann ein Song pro Folge sein.
Und Bear McCreary vielleicht nochmal erwähnt als Name, ne? Der
Komponist. Ich werde wieder den Soundtrack rauf und runter hören. Zu jeder Folge neue Songs, neue Stücke. Also das ist gehört dazu. Ganz
Auf
toll.
Auf jeden Fall.
Na gut, dann glaube ich, sind wir jetzt auch am Ende angelangt, haben euch eine Stunde zugetextet mit Sachen, auf die ihr euch freuen könnt bei Herr der Ringe und wo ihr vielleicht auch noch ein bisschen wie wir Zweifel habt, ob das gut werden kann oder nicht. Wir werden es erfahren am 29. August. Nicht mehr lange hin, 1,5 Monate, wenn ihr den Podcast direkt zur Veröffentlichung hört. Lasst uns einfach gerne wissen, ob ihr da noch mehr von zu hören wollt, ob euch das interessiert, die Serie vielleicht auch wieder etwas intensiver zu begleiten. Dann schreibt uns das gerne. Und Mario, wenn Leute dir noch weiter folgen wollen, deinen Herr-der-Ringe-Theorien und deinen Texten, wo können sie das denn tun?
@firewalkwithme mit 2 E bei Twitter oder X oder wie das jetzt heißt.
Sehr schön. Und natürlich auch bei Moviepilot mit neuen Texten findet man dich, Mario, genauso wie mich. Und wenn ihr mich bei Instagram oder X verfolgen wollt, dann gerne als Straw_Star einfach mal nach mir suchen. Ja, und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, na Mario? Und streamt was Schönes.
Na Marie.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.